Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sales Coffee Podcasts von Revenue Academy. Mein Name ist Kilian Ekamp und heute im Sales Coffee Podcast durfte ich mit Dr. Ralf Gärtner sprechen, dem Geschäftsführer von Protic. Protic ist ein Unternehmen im Bereich 3D-Druck, das zu Phoenix Contact gehört. Seit 2010 ist Protic die Kompetenz im Bereich der additiven Fertigung der Phoenix Contact-Gruppe und bietet darüber hinaus auch eigenständig die Herstellung von 3D-Objekten schnell und gerne auch weltweit an. Dr. Ralf Gärtner ist hier Geschäftsführer seit 2016 und parallel auch Vice President Unit Manufacturing Solutions bei der Phoenix Contact. Mit ihm habe ich ein spannendes Gespräch geführt über das Thema Intrapreneurship und insbesondere auch über das Thema SEO, Search Engine Optimization, und wie Protic es geschafft hat, einen sehr, sehr effektiven Sales Funnel aufzubauen, der auch im B2B-Bereich funktioniert. Für einen erweiterten Artikel zu dieser Episode schau mal auf www.revenueacademy.io vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Sales Coffee Podcast und Dr. Ralf Gärtner.
This is the Sales Coffee Podcast by Revenue Academy.
Herr Gärtner, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat, dass Sie sich heute hier die Zeit nehmen, um ein bisschen mit mir im Sales Coffee Podcast zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Interesse.
Ja, sehr gerne. Ich hätte zum Anfang mal eine Frage, wie das überhaupt mit dem Setup aussieht von Protic. Und zwar sind Sie in Ihrer Karriere 2009 bereits bei Phoenix Contact angefangen und sind jetzt seit 2016 der Geschäftsführer von Protic. Protic hat selbst den Slogan A Phoenix Contact Company. Man sieht es auch gerade hinter Ihnen im Bild tatsächlich. Und da sind Sie, allerdings ist Protic ja schon seit 2010 aktiv. Also wie kann man das so richtig verstehen? Ist es eine richtige Ausgründung von Phoenix Contact gewesen oder wie sieht das Setup da im Speziellen aus?
Ja, genau. Also es ist genau, wie Sie vermuten, vollkommen richtig. Ich habe damals den Werkzeugbau oder die Werkzeugbauten von Phoenix Contact geleitet. Und ein Bestandteil von den Werkzeugbauten war eben eine Einheit, die nannte sich Rapid Solutions, also Prototypenbau sozusagen über Additivverfahren, über 3D-Drucksysteme. Und da haben wir schon sehr früh bei Phoenix mit angefangen, um den Werkzeugbau und auch die Produktentwicklung von Phoenix Contact zu unterstützen. Und im Zusammenhang mit der Plattform, im Kontext mit der Plattform, der Online-Plattform, haben wir dann eben auch beschlossen, diese Einheit auszugründen als vollwertiges Mitglied der Phoenix Contact Gruppe und als eigene legale Einheit.
Ah, verstehe. Also waren Sie 2010 quasi bei der Ausgründung auch schon aktiv involviert und haben dann einfach 2016 die Geschäftsführerrolle übernommen?
Ja, die Ausgründung ist wirklich in der Tat erst 2016 erfolgt.
Okay.
Aber 2010 haben wir angefangen, additiv zu fertigen im Werkzeugbau von Phoenix Contact. Und das war in der Tat damals eine Aktivität, die von mir ausging, damals noch motiviert von dem ehemaligen Leiter des Werkzeugbaus, der nach über 50 Jahren Phoenix Contact dann Phoenix Contact verlassen hat und beim Rausgehen sozusagen zu mir sagte: Herr Gärtner, schauen Sie sich mal die additive Fertigung an, das kann ein ganz wesentliches Zukunftselement auch für den Werkzeugbau von Phoenix werden, wenn wir Komponenten funktionaler gestalten können, wenn wir schneller Werkzeuge bauen können, wenn wir bessere Werkzeuge bauen können, auch unter dem Standpunkt der Standortsicherung, dem Aspekt der Standortsicherung.
Ja, also sehr, sehr spannend. Wie sehen Sie dieses Konzept des Intrapreneurship, so könnte man das dann ja auch bezeichnen als Ausgründung, allgemein? Also kann man vielleicht sagen, dass es erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße spannend ist oder vielleicht auch die Frage anders formuliert, ab welcher Unternehmensgröße ist es spannend? Ich meine, bei Phoenix Contact reden wir jetzt von einem Unternehmen mit 2,4 Milliarden Euro Umsatz. Da sind natürlich schon ein bisschen andere Ressourcen jetzt verfügbar als vielleicht beim klassischen Mittelständler.
Ja, also ich glaube, ausgründen oder gründen selber ist keine Frage der Größe, sondern ich kann nach der Erfahrung, die ich 2016 gemacht habe, sagen, wer das noch nicht getan hat, sollte das dringend mal versuchen. Das ist eine ganz, ganz spannende Thematik und ich für mich und für, glaube ich, das ganze Team, was hinter der Protic steht, eine echte Inspiration.
Ja, Sie sind jetzt ja neben der Rolle als Geschäftsführer bei Protic auch noch Vice President Unit Manufacturing Solutions bei Phoenix Contact. Wie schaffen Sie diesen Spagat? Wie fühlt es sich an, in so einer Parallelrolle aktiv zu sein?
Ja, es ist ganz spannend, weil Sie beide Welten einfach sehen. Die Welt des Großunternehmens, des Konzerns mit den entsprechenden Abläufen. Ich vergleiche es mal mit einem sehr großen Schiff, mit einem Motor, das eben auch ein großes Schiff antreiben muss und antreiben kann, aber auch mit Systemen, die ein solches Schiff entsprechend auf Kurs halten und erfolgreich in die richtige Richtung führen. Und dann das kleine, eher Schnellbootartige, wo Sie diese Prozesse in keinem Fall anwenden können, weil sie einfach oversized wären. Das heißt, da kommen ganz andere Wirkmechanismen Mechanismen zusammen. Für mich ist es immer wieder eine Frischzellenkur, wenn ich von dem einen Unternehmen ins andere wechsle und natürlich aber auch ein großer Rückhalt durch das große Unternehmen. Von daher genießen wir das sehr, dass wir sozusagen eine starke Mutter haben, die entsprechend auch dafür sorgt, dass wir sehr stabil unseren Wachstumspfad beschreiten können. Von daher ist das eine gute Möglichkeit, in dieser Breite aufzutreten. Auf der anderen Seite mache ich das ja nicht alles selbst, sondern das sind ja zwei oder mehrere großartige Teams im Maschinen- und Werkzeugbau von Phoenix Contact in der Technologieentwicklung. Das ist so die Manufacturing Solutions-Rolle bei Phoenix Contact und auf der anderen Seite die Protec. Und auch da gibt es ja ein großartiges Team dahinter, was die Geschicke im Tagesgeschäft lenkt und leitet.
Ja, also ich kenne das von mir selber persönlich auch ganz gut. Ich arbeite auch gerne an mehreren Projekten parallel. Was man da ja eigentlich immer machen kann, um sich wirklich auch zu fokussieren, ist das Konzept des Batching. Also wirklich quasi, man sagt sich, am Tag Montag habe ich quasi den Thementag so und so und konzentriere mich dann hauptsächlich auf dieses Projekt. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also was sind so die täglichen Herausforderungen vielleicht auch da, wenn man jetzt mal bei zwei schon größeren Unternehmen unterwegs ist?
Ja, also da ich aus dem Produktionsumfeld komme, ist die Batchfertigung eher nicht mein Favorit, sondern da geht es wirklich darum, die Dinge am Fließen zu halten und dementsprechend ist es in der Tat so, es kommt mal von der Protec ein Thema rein, es kommt vom Werkzeugbau ein Thema rein, es kommt vom Maschinenbau ein Thema rein und die werden sukzessive nacheinander bearbeitet und entsprechend adressiert. Diese Tageseinteilung habe ich erstmal bis jetzt nichts hinbekommen. Dafür sind die Dinge zu dynamisch und auch die Themen, die dann auftreten, müssen eben dann entsprechend adressiert werden, wenn sie auftreten.
Ja, that sounds familiar. wie kann man sich das dann vielleicht auch in Non-Covid-Times vorstellen? Also sind Sie da dann wirklich auch in zwei verschiedenen Orten unterwegs, also oder ist Protec auch teilweise dann in dem Bürogebäude von Phoenix Contact wirklich lokalisiert?
Ja, also die Protec ist auf dem Campus von Phoenix Contact, Das ist vollkommen richtig, aber komplett am anderen Ende. Das heißt, vom Werkzeug- und Maschinenbau zur Protec hoch, wenn man schnell geht, kann man das in 5 bis 7 Minuten schaffen. Danach fällt das Sprechen aber erstmal einige Minuten schwer, weil man doch Luft holen muss. Wir haben aber eine schöne Einrichtung auf dem Campus, das sind Fahrräder und auch kleine E-Bikes und von daher sind diese Distanzen sehr gut und sehr schnell zu überbrücken und es sind tatsächlich getrennte Räumlichkeiten, ja, in der Tat.
Ja, gut, das ist natürlich praktisch, auch wenn dann trotz großem Campus da die Mobilität gegeben ist. Ich würde mal gerne ins Geschäftsmodell von Protec reinzoomen. Also ich habe mir die Website so ein bisschen angeguckt. Ich verstehe es wie ein Marketplace eigentlich. Also ich kann mir das gut vorstellen. Sie bekommen halt Aufträge rein, also bekommen Anfragen für 3D-Druck und können dann eigentlich entscheiden, ob sie es selber machen, also in-house fertigen oder auch an Partner auslagern. Ist das korrekt?
Ja, das ist schon ein großer Teil davon. Allerdings der Marketplace ist wirklich ähnlich angelegt wie ein wirklicher Marktplatz. Das heißt, der Kunde entscheidet, wo er bestellt. Das heißt, unsere Partner auf der Plattform bieten neben der Protec 3D-Druck-Dienstleistungen an. Und der Kunde selber kann auf diesem Marktplatz sich umschauen, kann verschiedenste Materialien entsprechend bei anderen Herstellern auswählen, so wie bei uns auch. Teilweise gibt es Überlappungen der Materialien, teilweise gibt es auch starke Ergänzungen im Materialportfolio. Und das macht eigentlich den Marktplatz aus, dass Sie entsprechend bei einem Besuch des Marktplatzes eben ein One-Stop-Shopping-Erlebnis haben können, weil Sie aus so einer breiten Materialvielfalt aussuchen, ohne dass wir das bei der Protec direkt vorhalten müssen.
Okay, Sie haben dann auf der Webseite auch oben links so einen Regler, da kann man dann, glaube ich, verschieben von Business Customer zu Private Consumer, also B2B und B2C, wenn man so will. Wie unterscheiden sich diese beiden Geschäftsfelder für Sie jetzt bei Protec und warum haben Sie sich dazu entschieden, die Webseite so zu strukturieren? Das ist ja nicht etwas, was man jetzt alle Tage sieht.
Ja, das ist richtig, war auch sicherlich eine entsprechende Diskussion, aber es ist eigentlich Mensch zu Mensch. Und da fällt dann eben auch B2B und B2C runter. Denn jeder Privatmensch ist irgendwo auch im Beruf unterwegs oder jeder Berufstätige ist auch mal ein Privatmensch. Und wenn man dann den ambitionierten Hobbyfotografen sieht beispielsweise oder auch professionellen Fotografen, der dann vielleicht Ringe für seine Kamera braucht, die er sonst nicht kriegen könnte, sich die schnell designt und dann entsprechend fertigen lässt, dann ist das so der B2C-Kunde, der klassische, ich sage von Spielfiguren über Adapter und Lösungen, die man vielleicht als Ersatzteil braucht, Ja, das ist nur ein ganz kleiner Anteil. Ich sage auch, da liegen wir im Bereich von 2%, von maximal 3%. 97% sind schon die Industriekunden, die das Geschäft ausmachen. Aber wenn ich mir selber überlege, wenn ich sonntags mit meinem iPad vielleicht beim Kaffee trinken noch, beim verlängerten Kaffee, da sitze und auf solchen Seiten rumsurfe, wie zum Beispiel 3D-Druckunternehmen, Protik oder ähnliches, am Montag bin ich wieder im Beruf. Und im Beruf schaue ich mir dann eben genau diese Dinge auch an, die ich vielleicht in meiner privaten Zeit erfahren und auch gesehen habe. Ne? Und so denke ich auch, es ist immer ein befruchtendes Geschäft zwischen B2C und B2B.
Absolut, auch dann im B2B-Bereich kann man da vielleicht definieren, was dann so der klassische Kunde ist.
Das geht durch die ganzen Breiten durch. Das ist aber auch im B2B und B2C-Bereich der Fall. Ne? Also wir haben kleine Engineering-Dienstleister bis zu den großen DAX-Unternehmen, alle irgendwo mit drauf. Und im B2C ist es der ambitionierte Bastler. Aber es geht auch Richtung Rollenspiel oder was auch relativ große Aufträge waren. Sie kommen von Künstlern. Ne? Gebilde, die sie so vielleicht schwer erschaffen können oder die nachher eine Grundlage bilden und integriert werden in ein Kunstwerk, in eine Ausstellung.
Okay. Und im Bereich jetzt nochmal direkt in der Anbindung zu Phoenix Contact, wie sieht das da aus? Kommt da auch dann oftmals Aufträge rein? Also Sie haben ja auch ein bisschen da im Slogan stehen, dass Sie sich als Kompetenz im Bereich der additiven Fertigung der Phoenix Contact-Gruppe verstehen. Also ist die Bindung da auf Auftragsebene auch noch intensiv?
Ja, das war natürlich 2016 sozusagen der Ausgangspunkt, die additive Fertigung für unsere Produktion, für den Werkzeugbau, für den Maschinenbau, aber vor allem natürlich auch für die Produktentwicklung. Und wenn ein Produktentwickler bei Phoenix Contact über Tag die Dinge im CAD-System gestaltet hat, neue Produkte entwickelt hat, wir haben über Nacht gedruckt und am nächsten Tag konnte man die Dinge, die Entwicklung, die neuen Teile begreifen, also wirklich mit den Händen anfassen. Und das ist nochmal eine ganz andere Impression, als wenn Sie die im CAD-System sehen. Wir können also dementsprechend auch Funktionstests schon durchführen. Wir haben sehr artähnliche Materialien zu den finalen Materialien gefunden und auch entwickelt, auch selbst entwickelt mit entsprechenden Partnern, sodass sie dort nach wenigen Tagen oder Wochen schon ins Labor gehen konnten und die entsprechenden Tests und Untersuchungen durchführen konnten an den prototypischen Teilen. Und wenn die prototypischen Teile schon funktioniert haben, dann hat das Serienteil mit dem Serienmaterial sowieso funktioniert. Dementsprechend kann man Entwicklungszeiten von Monaten auf Wochen reduzieren. Und das ist auch die Triebfeder, die wir immer dabei haben. Eigentlich geht es immer am Ende des Tages um Effizienzsteigerung. Dinge
Ja.
schneller machen, Dinge kürzer machen, Dinge effizienter machen.
Ja. Mal einen Schritt vor der Produktion, da gucken Sie sicherlich auch darauf, wie man jetzt effizient Erfolge feiern kann. Und ich weiß, dass Sie besonders davon profitieren, dass Sie im Bereich SEO, also Search Engine Optimization, sehr gute Arbeit gemacht haben und so viele Aufträge auch organisch reinbekommen. War das damals bei der Gründung eine bewusste Entscheidung, das Unternehmen so strategisch auszurichten, also wirklich einen Fokus auf Content zu legen? Waren Sie da auch, also war es vielleicht Ihre Entscheidung?
Ja, das ist eine Entwicklung. Ich sag mal 2015 beispielsweise, da gab es für mich SEO und SEA noch gar nicht. Da wusste ich gar nicht, was damit gemeint ist. Und irgendwo haben wir sehr strukturiert vor der Proti-Gründung angefangen, die nächsten 5 Jahre von Proti zu gestalten. Also im Rahmen eines Strategieprozesses auch mal den Anker zu werfen für die nächsten 5 Jahre, wo wollen wir denn mal stehen? Und dabei kam man dann eben auch an den Themen vorbei, wie wollen wir das denn überhaupt machen, da hinzukommen?
Ja.
Ne? Denn auf einmal stehen da Zahlen im Raum, da müssen Sie erst mal dreimal schlucken und überlegen, wie wollen Sie denn da hinkommen? Ne? Und dann wurden solche Themen aufgerufen wie SEO, SEA, Content-Generierung, wie werden wir sichtbar? Was sind die Mechanismen, die hinter den großen Suchmaschinen stehen und wie lernt man das? Und das war für mich eine ganz neue, großartige Welt. Ne? Also ich komme nicht aus dem Bereich des Marketings, aber dieses Online-Marketing hat es mir doch so angetan, ist eines meiner liebsten Hobbys geworden, sage ich mal. Und von daher genieße ich das wirklich, wenn ich unsere Herrschaften dort sehe, die Damen und Herren, die dort Content generieren, die aus dem Bereich Engineering kommen, die aus dem Bereich der additiven Fertigung kommen und die einfach mal die Inhalte in Form von Whitebooks runterschreiben oder White Texts runterschreiben, die dann entsprechend aufbereitet werden für die sozialen Medien, die entsprechenden Suchmaschinen. Und das ist begeisternd zu sehen, wie dann eben auch das Feedback aus dem digitalen Bereich kommt. Ich habe vorher immer gesagt, wir haben keinen Vertrieb. Aber die Suchmaschinen sind unser Vertrieb. Wir haben ja durchaus gemerkt, dass der klassische Vertrieb genauso eine Bereicherung in Ergänzung zum Online-Geschäft sein kann.
Ja, absolut, richtig klasse. Also finde ich sehr, sehr inspirierend. Wie sieht das konkret aus? Also welchen Content bauen Sie genau auf? Sie haben jetzt zum Beispiel mal diese Whitebooks angesprochen. Werden die dann quasi einmal kreiert und dann nach der Strategie Multipurpose für die verschiedenen Plattformen dann nochmal verwendet und aufgearbeitet?
Ja, wäre großartig, wenn das so ohne weiteres funktioniert. Also bei uns ist das natürlich auch immer in der Ergänzung und findet immer dann zusätzliche Attribute irgendwo noch. Ne? Auch die Plattform hat sich ja entwickelt. Wir sind am Anfang mit wenigen Materialien gestartet. Jetzt haben wir weit über 30 verschiedene Materialien drauf. Und alle Materialien, der Kunde kommt ja nicht wegen der Materialien zu uns, sondern hat einen speziellen Anwendungsfall im Kopf. Das heißt, für die ganzen Anwendungsgebiete haben sie jetzt wieder die Möglichkeit, Content zu generieren und die Materialien dort zu matchen. Denn in vielen Fällen muss diese Brücke zwischen der Kundenanwendung, die wir noch gar nicht kennen, und den Möglichkeiten der additiven Fertigung von beiden Seiten gebaut werden. Und so sind wir im sehr engen Kundenkontakt, um genau dieses Matching zu erzeugen. Auf der anderen Seite schreiben wir dann eben ganz gezielt Content für die verschiedenen Branchen, für die verschiedenen Anwendungsfälle, damit wir auch eben gefunden werden und eine entsprechende Reichweite generieren können.
Also richtig klasse. Das heißt, Sie denken sich quasi in den Kunden rein, was könnten derzeitige interessante Themen sein, was sind die Anwendungsfälle, schreiben dann diese Anwendungsfälle quasi runter, gut ausformuliert, werden so auf Google gefunden und sind dann ja auch noch direkt passenderweise der Anbieter für die richtige Lösung.
Ja. So versuchen wir das ganz genau.
Ja, klasse. Und dann im Sales Funnel, also wenn dann so eine Inbound-Anfrage, sage ich mal, reinkommt, wie sieht es dann aus? Also ich habe gesehen, man kann dann bei Ihnen quasi eine Art Proposal hochladen.
Ja, genau. Also wenn Sie 3D-Daten schon haben beispielsweise und wissen, was Sie damit entsprechend auch machen wollen, dann geht bei uns so ein bisschen dieser umgekehrte Weg los, wie das in der Industrie 4.0 immer beschrieben wird. Da redet man von den realen Dingen und dem digitalen Zwilling. Bei uns ist eigentlich das Digitale zuerst. Und was wir bauen, ist der reale Zwilling. Und das heißt, Sie laden Ihre 3D-Daten hoch. Und jetzt ist das Schöne bei der Plattform, die Plattform generiert jetzt online direkt nach Ihrer Auswahl des Materials direkt einen Preis für Ihr Produkt. Sie legen dann das Produkt mit Preis, wie bei Amazon in sehr klein, in den Warenkorb rein, suchen den Logistics Service Provider aus, ne, DHL, UPS, wie sie alle heißen, wählen den entsprechenden Payment Provider aus. Ne, auch da gibt es verschiedenste, ob jetzt Vorkasse, Rechnung, ob jetzt die entsprechenden digitalen Payment-Systeme, auch die haben wir inkludiert. Und dann gehen Sie schon zur Kasse. Das heißt, innerhalb von drei Minuten können Sie eigentlich das Teil bestellen, was wir vorher noch gar nicht von Ihnen kannten. Und innerhalb weniger Tage haben Sie es zu Hause auf dem Schreibtisch liegen oder in der Firma.
Klasse. Also das heißt, eigentlich ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mein Modell hochlade, ist der ganze Prozess voll automatisiert. Sie haben keine manuelle Arbeit mehr involviert. Da muss niemand mehr angerufen werden oder so.
Nein, genau. Also die Auftragsthematik ist voll digitalisiert bis zur Fertigung rein. Natürlich muss in der Fertigung manuell mit angepackt werden. Die Teile müssen irgendwo aus den Maschinen rauskommen. Sie müssen gefinisht werden. Und sie müssen eine entsprechende annehmbare optische Oberfläche bekommen und Ähnliches. Sie müssen vielleicht noch eingefärbt werden. Selber die ganzen Auftragsdaten haben Sie digital erfasst in der Plattform und die gehen durch bis zum Versand, auch bis zum Kunden selbst. Das heißt, wir haben eine komplett durchgängige digitale Prozesskette über diese Plattform gefunden und merken eben auch, welche sehr positiven Wirkungen das in der Produktion entfaltet. Und da wir überall auf diese Daten zugreifen können, wir steuern mit Ist-Daten und nicht mit Daten von gestern oder vorgestern.
Ja, von was für einem durchschnittlichen Warenkorb redet man da? Kann man das sagen?
Das ist ganz, hat eine große Bandbreite auch wieder wie bei unseren Kundenkreisen und Branchen. Und
dann B2B, B2C wahrscheinlich auch nochmal Unterschiede natürlich, klar.
Exakt. Also wir haben die kleinste Bestellung ist im Bereich B2C irgendwas um die 20 Euro wahrscheinlich rum. Ja. Und die größte Bestellung liegt dann pro Position bei irgendwie 7.000 Euro und das dann vielleicht bei 10 oder 20 Positionen. Und wir haben auch Seriengeschäft drin, wo dann Teile als Projekt angelegt werden und dann kontinuierlich wiederbestellt werden können. Die sind dann fest hinterlegt im Kundenkonto, auch solche Dinge. Ne? Auch matchend mit ihren ERP-Nummern beispielsweise, sodass eine direkte Zuordnung der Rechnung erfolgen kann und Ähnliches. Das ist alles dort vorgesehen.
Das heißt aber, der B2B-Vertriebskanal funktioniert bei Ihnen auch über das Content-Marketing?
Der funktioniert viel über das Content-Marketing, aber auch natürlich über entsprechendes Projektgeschäft auf der anderen Seite. Und das ist also eine Mischung aus beidem. Und wir merken eben auch, dass es vielleicht für jeden, noch nicht für jeden die richtige Zeit ist, nur über den digitalen Weg zu gehen, sondern entsprechend auch dort noch viel Beratung im Vorfeld notwendig ist, weil die additive Fertigung, der 3D-Druck, eben noch nicht in voller Breite überall so in der Tiefe bekannt ist. Deswegen bieten wir auch Schulungen an, bieten Engineering-Services an, bieten Simulationen und Ähnliches an, damit genau diese die Produkt oder die fertigungsgerechte Gestaltung vorgenommen werden kann, zusammen mit unserem Kunden. Na, aber wer weiß, was er haben möchte, lädt hoch und bestellt mit wenigen Klicks und hat es dann entsprechend in wenigen Tagen zu
Genau,
Hause.
der findet. Und
Genau.
also wenn man loslegt in diesem Bereich SEO, SEO und halt erstmal anfängt, da ein bisschen Content zu generieren und da vielleicht auch eine klare Strategie hat, der wird relativ schnell merken, es ist wirklich eine Menge Arbeit, Content aufzubauen, vor allem das auf konstanter Basis zu machen. Wie haben Sie das gelöst, um das auch wirklich jetzt skalieren zu können über Jahre hin? Also kann man sich vorstellen, weiß nicht, haben Sie da ein dediziert, also wirklich ein Team für, was nur daran arbeitet? Wie groß wäre das?
Also wir haben in der Tat am Anfang niemanden bei uns selber direkt gehabt, sondern haben mit entsprechenden Partnerunternehmen zusammengearbeitet. Die waren sorgsam ausgesucht und handverlesen. Ab einer gewissen Größe lege ich großen Wert darauf, dass wir so eine Kompetenz auch in-house haben, zumindest als Anker und Koordinationspunkt. Und das haben wir dann relativ zügig gemacht. Wir haben dort dann eine Person entsprechend fest eingestellt, die als Marketingmanager genau diese Themen verantwortet hat, übergreifend über entsprechende Budgetsteuerung dann Partner mit ins Board, an Bord geholt hat. Und dort genau das Drehbuch sozusagen geschrieben hat für das, was noch kommen soll. Da die Plattform selber kontinuierlich wächst und auch über die reinen Druckdienstleistungen hinaus, haben wir sozusagen automatisch mitwachsendes Content auch dazu. Und
Klar.
das macht das Ganze sehr attraktiv.
Ja, für Unternehmen, die jetzt vielleicht noch ganz neu in dem Bereich sind und sich vielleicht noch gar nicht Gedanken darüber gemacht haben, würden Sie sagen, das wäre der perfekte erste Schritt, das erstmal über externe Dienstleister auszulagern und vielleicht zu gucken, ob man schon mal ein paar Blogartikel aufbauen kann. Wie würden Sie das angehen?
Ja, genau. Also suchen Sie sich einen starken Partner, der zu Ihnen passt, der von der Größe zu Ihnen passt, der von der Geschwindigkeit zu Ihnen passt, der vom Esprit zu Ihnen passt. Und dann sind das genau solche Themen, ob jetzt Blog-Thematiken, ob Social-Media-Thematiken, die auf entsprechende Formate auch gebracht werden müssen, ob das Online-Content-Generierung ist, ob das aber auch die Messegestaltung ist oder ähnliches. Und wir haben natürlich auch als eigentlich voll digitales Geschäftsmodell überlegt, gehen wir überhaupt auf eine analoge Messe? Und ich muss ganz klar sagen, es war hundertprozentig die richtige Entscheidung, die wesentlichen Messen mitzunehmen und dort im eigenen Look and Feel, im eigenen CI aufzutreten und dort ganz neue Kunden zu generieren. Wir haben dort die gute Erfahrung gemacht, dass das Anfassen von 3D-Druckteilen, ne, wir nennen das liebevoll unsere Krabbeltheke, der gerade genau diese Faszination des 3D-Drucks transportiert. Und wenn Sie mal so ein 3D gedruckten Stahlelement angefasst haben oder aus Kupfer oder die verschiedensten Kunststoffe und sehen dann, dass sowas wirklich gedruckt ist, ne, aus einem Laser-Sinter-Laser-Schmelzverfahren kommt, dann entstehen Ideen, was sie damit alles in ihrer eigenen Produktentwicklung machen könnten. Und das sind genau die Inspirationen, die wir suchen, wo wir dann zusammen mit dem Partner, wie gesagt, diese Brücken wieder bauen können.
Ja, also es sind auf jeden Fall ein paar analoge Elemente auch dann bei Ihnen noch total essentiell. Sehen Sie ansonsten noch auch irgendwie Optimierungspotenzial in Ihrem Vertriebsfunnel jetzt? Also es sieht ja schon ganz gut aus, glaube ich, auf digitaler Ebene.
Ja, besser kann man immer. Also Potenzial ist überall da. Das wäre ja schrecklich, wenn nicht. Auch da könnten wir immer mehr und schneller. Aber dann merkt man eben auch, man muss sich fokussieren. Ne? Also ein Kollege von mir sagt immer, Strategie ist nicht nur das zu wissen, was man macht, sondern auch das, was man nicht macht. Und genau das ist auch ganz wesentlich. Also ich möchte jetzt vielleicht das Bild bemühen, mit der Schrotflinte einfach drauf loszuschießen. Das ist nicht das Richtige, sondern Sie müssen ganz gezielt auf die Dinge setzen, wo Sie eben auch Boost Areas vermuten, wo Sie entsprechend auch das höhere Wachstumspotenzial sehen und vielleicht auch die höheren Erfolgschancen.
Okay. Ist es denn immer noch möglich, auch im SEO-Bereich was zu machen? Also natürlich war ja 2016 wahrscheinlich die Lage bei Google und so noch ein bisschen, in Anführungsstrichen vielleicht einfacher, ein bisschen weniger Wettbewerb. Wie sehen Sie das? Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Ja, wobei das ist vor allem der Ansatz über Werbung und Werbung schalten bei Google entsprechend über Klickzahlen, genauso wie bei Bing und anderen zu gehen. Sicher, die Preise steigen. Additive Fertigung geht immer mehr in die Breite. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Sie den Content selber, das SEO, die SEO-Thematik auf Ihrer Webplattform selber fokussieren. Und dann vielleicht auch nicht über andere Plattformen gehen, um dort über Backlinks Erfolge zu generieren oder entsprechende auch Interessen zu generieren, Reichweite zu generieren, sondern dass sie die Content-Generierung selber für ihren eigenen Plattformbereich vorsehen. Ja, und das kann ich nur mit auf den Weg geben. Sowas führt bei uns immer zu dem Erfolg, etwas doch mehr Reichweite und etwas mehr Sichtbarkeit zu bekommen.
Also kann man resümieren, es ist eigentlich das Zusammenspiel aus organischem und bezahltem Traffic, der enorm gut funktioniert, wenn wirklich, wirklich guter organischer Content auch auf der Seite ist.
Exakt das. Am Anfang haben sie vielleicht ein bisschen mehr bezahlte, also Werbethematiken, die sie schneller sichtbar machen, aber zu einem entsprechenden Preis. Ja, und später ist der Fokus ganz klar auf dem organischen Wachstum durch eigenen Content auf der Webseite, auf der Plattform.
Also sehe ich auch absolut so, ist natürlich auch viel, viel langfristiger von der Ausrichtung her, weil wenn man sich überlegt, das ist ja Evergreen Content, den man jetzt heute aufbaut, also ein Blogartikel, den ich heute schreibe, der kann mir in 6 Jahren noch Traffic geben, auf meine Webseite, während ich die Ad immer live sozusagen bezahlen muss, CPC, also ich bezahle pro Klick. Das ist natürlich bei organischem Content eine ganz andere Sache. Und zudem kann man eigentlich noch sagen, ich glaube, dass vor allem im deutschsprachigen Bereich, und wir sind ja hier in einem deutschsprachigen Podcast, auch noch einiges möglich ist, was das angeht im Content-Marketing-Bereich, da ja, ich würde schon sagen, da der Wettbewerb nochmal ein anderer ist als jetzt im englischsprachigen Bereich. Wie sehen Sie das?
Exakt, so ist das, adressiert hier auf den lokalen Markt. Ja, wir merken aber auch, dass gerade wenn wir die verschiedenen Sprachen noch mit reinbringen, wir in anderen Regionen deutlich stärkere Sichtbarkeit noch generieren. Und das ist vielleicht auch eine Lehre, die wir gezogen haben. Die Landessprache, die Landeswährung und die Kultur des Landes führen doch sehr stark zu einer Erhöhung der Sichtbarkeit oder auch einer Reduzierung der Sichtbarkeit.
Also das heißt, Sie machen das multilingual. Welche Märkte funktionieren da richtig gut für Sie?
Multi ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen bei uns. Also wir haben die Plattform einmal in Englisch und einmal in Italienisch und haben auch gerade im Bereich Englisch schon nochmal die Unterscheidung amerikanisch oder britisch. Von daher sind das die ersten Schritte in die Richtung gewesen. Und damit haben wir auch deutlich mehr Sichtbarkeit in Italien bekommen beispielsweise dann oder auch im amerikanischen Markt oder halt auch direkt im Nachbarumfeld.
Ja, Herr Gärtner, unfassbar spannend. Ich glaube, man konnte eine Menge mitnehmen. Also ich für meinen Teil konnte das auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal die Quickfire-Session machen. Das sind 7 kurze Fragen, auf die Sie eine kurze, knackige Antwort geben dürfen.
Gib mein
Bereit?
Bestes. Gerne.
Alright. Nummer 1. Als Smartphone sind Sie Android oder iOS-User?
Ja, ganz klar bekennender iOS-User. Das liegt aber weniger am Smartphone als vielmehr an der Integration von Smartphone und Rechnerinfrastruktur. Speziell, wenn man so einen Rechner abschmiert, die ganze Backup-Möglichkeit und so weiter, wie das ineinander greift, gefällt mir sehr, sehr.
Was ist Ihr Nummer 1 Hobby zum Abschalten?
Ich spiele gerne Gitarre, klassische Gitarre, keine E-Gitarre, Konzertgitarre, nehme tatsächlich auch noch Unterricht einmal die Woche jeden Freitag und baue auch ganz gern Gitarren, klassische Konzertgitarren, wenn das die
Cool.
Zeit entsprechend zulässt. Und ansonsten, ja, mein größtes Hobby ist eigentlich meine Familie.
Was ist für Sie der beste Urlaubsort?
Ich bin so ein bekennender Ostsee-Fan. Das mag jetzt
Okay.
hier unpopulär sein, aber diesen Wagen voll zu packen, die Familie einzustecken und dann einfach mal 2 Wochen an die Ostsee, gerne oben nach Grömitz, ist für mich ein ganz, ganz toller Urlaub.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über SEO gesprochen, also neben Artikel auf Ihrer Webseite für Content, was ist denn sonst Ihre Lieblingsplattform? Ist es irgendwie LinkedIn, YouTube, etwas anderes?
Ich finde viele großartige Plattformen im Internet. Mir ist erst klar geworden, was für eine Power Google selber erzeugt. Google ist ja letztendlich eine Plattform. Wir leben in dieser Plattform. Die sozialen Medien wie LinkedIn und so weiter genieße ich natürlich auch, weil es einfach Einblicke gibt in verschiedenste Themen. Und gerade diese kurzen Einblicke versorgen einen in kürzester Zeit mit Informationen, wo man dann eben weiter auch entsprechend graben kann.
Was ist denn Ihr bestes Investment bisher gewesen? Also es kann Geld, Zeit oder Energie sein?
Mein bestes Investment war Zeit in der Tat in die Gründung der Protik. Das war aus einer entsprechenden Idee mit zwei Kollegen raus entstanden. Die sind auch beide bei der Protik, die Herren Bösen und Lohn, mit vielen anderen, die unterstützt haben und mitgeholfen haben.
Klasse. Welches ist das wichtigste Software-Tool in Ihrem Arbeitsalltag?
Ich mag vor allem diese kleinen Tiny-Tools. Tiny-Tools, die einem eine spezielle Information geben und wir haben natürlich sehr viel Analytics auch laufen auf der Webseite, um auf der Plattform, um einfach auch zu sehen, was passiert da gerade und wie sind die Abläufe dort.
Und jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht ein bisschen fies. Wenn Sie sich entscheiden müssten, nur eine Rolle zu machen, wäre es die Geschäftsführerrolle von Protik oder die Rolle des Vice President bei Phoenix Contact?
Aus gegebenem Anlass möchte ich da gar nicht drauf antworten.
Okay, müssen Sie auch nicht. Lassen wir es so stehen. Ich weiß, es war ein bisschen provokant, aber ich musste das irgendwie fragen. Und ansonsten, ja, hat mich das sehr, sehr gefreut, heute mit Ihnen zu sprechen. War ein extrem interessanter Austausch. Und ich wünsche Ihnen persönlich und beruflich alles, alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Interesse und für das nette Gespräch. Und wir bleiben in Kontakt.
Genau, vielen Dank.